Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Ich sitze heute hier mit drei bezaubernden, tollen, smarten, intelligenten Frauen zusammen. Ich bin ganz glücklich. Wir trinken Champagner. Lassen es uns gut gehen.
Und heute ist der 23.
Genau, das war meine Frau Caesar, die heute wieder Christoph vertritt. Und dann haben wir noch unseren Gast heute hier, Dana Schweiger. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Und wir haben Sophie hier. Was bist du eigentlich genau, Sophie? Du musst jetzt einmal laut brüllen, weil du kein eigenes Mikro hast.
Oder dich ans Mikrofon schwingen.
Du bist die?
Sophie, ich mache alles von Social Media, Influencer, Marketing bis hin zu Management für Dana und Luna.
Sehr cool. Also du passt heute auf, dass wir keinen Mist reden und lässt es dir gut gehen, trinkst Champagner. Und wir fangen wie immer unsere Folge an. Bevor wir anfangen, sage ich noch, die Sprachen, die wir sprechen, sind vielfältig heute. Deutsch, Englisch und wie nennst du es, Dana, nochmal, sag mal?
Dana-ish.
Dana-ish. Genau, das, was wir Denglisch nennen, nochmal mit einer speziellen Seattle-Note. Dana, wie bist du die geworden, die du heute bist?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche mal auszufinden, wer ich überhaupt bin, immer noch. Ich bin in Seattle geboren von meinen Eltern, die sich kennengelernt haben in High School und sind immer noch verheiratet. Und mein Vater ist ein Elektriker gewesen, meine Mutter ist eine Hausfrau sozusagen, die dann auch irgendwo im Leben drei verschiedene Firmen gegründet hatte, um uns zu überleben, weil mein Vater in einem schweren Unfall gewesen sei. Ich sage das, weil sie hat mich sehr beeinflusst damals. Und als Kind, die dann in Seattle erwachsen ist, bin ich sehr mit Natur verbunden, zwischen Bergen und Wasser ist meinem Leben immer geschwebt. Skifahren, Wasserskifahren, Windsurfen. Und natürlich in Seattle gibt es ganz viel Musik. Das entspricht, dass ich zu sehr vielen Festivals gegangen bin. Und damals sind die Musikfestivals, würde ich sagen, ziemlich frei. Also wir hatten keine Security, man konnte Alkohol und Joints reinbringen und alles Mögliche. Und das war so sehr, sehr frei. Also meine Kindheit ist sehr frei, kann man schon sagen. Normalerweise dürfte man in USA erst mit 21 trinken, aber meine Eltern hatten eine Skihütte und wir sind jeden Wochenende an unsere Skihütte mit ganz voll mit Freunden und Familie und haben natürlich von morgens bis abends Skifahren durch die ganze Wochenende, weil die Piste ist bei uns beleuchtet. Das heißt, dass wir morgens losfahren um 7.30 Uhr morgens und Skischule um 8 und dann ab 13 Uhr ist Freiski, nennt man das. Mhm. Und die Berge sind beleuchtet. Oh. Und das heißt, denn am Ende des Abends auch wird in die Kneipe, saß die Eltern und die Kinder immer noch auf die Piste. Und also das war alles sehr frei. Und dann, also Party bei das ist so ein Teil des Lebens gewesen. Als junge, wie sagt man das nicht? Als klein Mädchen, aber so so Teenager und so. Und meine Eltern haben auch uns immer erlaubt, ein bisschen was mitzufeiern. Also wir dürfen nicht saufen natürlich, aber ein Bierchen trinken beim Holzhacken oder nach dem Abendessen, nach einem langen Skitag Rotwein trinken oder sowas. Das war bei uns kein Thema. Und meine Mutter ist auch bewusst, dass ich ein Fake-ID, die hat es irgendwie gefunden in mein Zimmer und hat gesagt, jetzt hast du ein Fake-ID, ja, können wir denn zum Blues Club gehen mit Papi? Ach so. Dann sind wir denn downtown, gibt's ganz viel Blues und Jazz und alles ist Live-Music in Seattle gewesen und also Music sehr beeinflusst.
Ich habe gehört oder gelesen in deinem Buch, dass du Nirvana mit 5 oder 10 anderen Kids gehört hast in einem Club.
Ja, also wir sind in den Kneipe gewesen, weil wir genau diesen Fake-ID gehabt hatten. Und Nirvana hat damals gespielt und da sind nur, das ist so a beer, like a pub. So, da ist nur bestimmt so 10 bis 12 Leute maximal, including the band.
Krass.
Ja, oh. Und meine beste Freundin was dating the guitar Technician. Also wir sind, also bestimmt habe ich mehrmals den Wagen ausgepackt mit irgendwie, ohne zu wissen, wer das ist natürlich, weil damals nennt man das auch Garage Bands. Mm-hmm. So go downtown, Pioneer Square, you had blues, jazz, and then you had all of the Garage Bands. Das heißt Garage Bands, weil die haben geübt in die Garage mm-hmm. von die Eltern und dann am Wochenende haben die dann irgendwo an diese kleine amerikanische Pubs gespielt, wo normalerweise die ganze Uni-Studenten hingehen.
Cool.
So.
Und du hast dann auch ja miterlebt, wie Seattle von einer Stadt, die eigentlich so durch ein Unternehmen, nämlich durch Boeing, geprägt war, auf einmal auch nochmal sich als Stadt völlig neu erfunden hat, nämlich dadurch, dass Bill Gates dort Microsoft angesiedelt hat, ne?
Ja, also das war, wenn man zurückblickt, das ist, finde ich, immer sehr faszinierend, weil Boeing hat fast die ganze Nachbarschaft, die Eltern von alle, die Kinder, die mit wem ich in die Schule gewesen bin, die Eltern haben alle beim Boeing gearbeitet. Also Boeing ist ein sehr starken
Arbeitgeber.
Genau, Arbeitgeber gewesen. Und dann auf einmal gab's Bill Gates und wir sind zurückgekehrt von Sommerferien und alle sind hochbegeistert, weil unsere Schule ist gerade im Umbau gewesen. Und wir sind einen Schritt vorne gekommen und das heißt, dass unsere kleine Containers sind Gebäude jetzt und auf einmal hatten wir einen Computer Room gehabt und wir sind reingekommen mit großen Augen und wir haben alle damals, das nannten sich TR Tandys, von Bill Gates geschenkt bekommen und that was the beginning of the program, also Computer programmieren mhm. zu lernen.
Das hast du auch gelernt in der Schule. Dann,
ja,
ne?
Genau. Und das ist das ist nicht Pflicht gewesen, sondern das ist so extracurricular. Und man konnte das nicht begreifen, dass man als Kinder saß in einem Classroom, das musste so 82, 83 irgendwo in der Dreh sein. Mhm. Und irgendwie mit einem Nutty Professor, Scientist mäßig Geek, natürlich Computer Geek mit den Stiften in seinen Oberhemdtasche und Brillen so dick, dass man kaum die Augen erkennen kann. Ja, und dann haben wir Computer Programming gelernt und das hat tierisch so viel Spaß gemacht, weil wir haben natürlich nur Blödsinn programmiert, so ja, Videogames am meisten.
Aber ist doch gut.
Ja.
Für so ja. Teenies zumindest.
Ja, das hat echt viel Spaß gemacht.
Du hast in deinem Buch, was ich gestern in einem Stück quasi gelesen habe, was mich wirklich sehr, sehr tief beeindruckt hat, also Lesetipp wirklich, glaube, jeder kann da was rausziehen, egal in welchem Alter und in welcher Lebenssituation. Aber du hast da sehr kritisch auch geschrieben, dass du da in der Zeit so eigentlich planlos warst, nicht so richtig wusstest, was willst du jetzt mit deinem Leben machen, so als du mit der Schule fertig wurdest, erstmal so ein bisschen in den Tag gelebt hast. Erzähl mal ein bisschen, wie du dann so ins Berufsleben gekommen bist.
Also das war bei mir immer irgendwo in meinen, ja, keine Ahnung, ich hatte viele Interesse in viele verschiedene Sachen und wahrscheinlich deswegen hatte ich keinen Plan. Weil ich bin ein Mensch, der dann fast für alles interessiert. Und das ist auch typisch Fisch oder Pisces. Und dann findet man nirgendwo. Und ich hatte echt keinen Plan, nachdem meine Schule zu Ende ist. Auf einmal, ich finde auch, ich kann immer noch Kinder verstehen. Man wird gesagt, 12, 13 Jahre lang aufstehen in die Schule, 8 Uhr zu 13 Uhr, 15 Uhr zu Hause und dann hast du Hausaufgabe, dann hast du Sport und auf einmal ist das alles weggerissen und jetzt musst du entscheiden, was du lebenlang machen möchtest und wie du dein Geld verdienen sollst. Und diesen Plan hatte ich nie gehabt. Ich weiß nicht, wie ich auf Kosmetik gekommen bin, aber irgendwie bin ich da gelandet. Ich glaube, ich habe erstmal gearbeitet in einem Deli. Ich weiß nicht, ob die Deutsche das kennt.
Mhm.
Und dann gleichzeitig in einen Lumber Store oder Hardware Store. Ich habe jeden Tag gearbeitet.
Und ziemlich früh hast du schon angefangen.
Ja, ich habe mit 16 angefangen. Meine Mutter hat gesagt, mit 15,5 hat sie bei mir gemeldet. Hallo, liebe Dana, in 6 Monate bist du 16 und kannst denn arbeiten. Und nur, dass du Bescheid weißt, musst du denn uns denn nach Geld nicht fragen. Wenn du irgendwas haben musstest, kannst du das selbst verdienen.
Das ist mit 16 ja sehr sportlich.
Auch, du durftest auch deine Krankenversicherung dann selber bezahlen, ne?
Genau, ja. Also auf die Liste ist Krankenversicherung, Autoversicherung, Auto, wie sagt man, Payment, Darlehen, Benzin natürlich. Natürlich hat meine Eltern für uns Essen besorgt. Und
aber du hast es gekocht.
Ja, ich habe oft gekocht, das stimmt. Meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater ist auch gearbeitet und meine Mutter wird dann am Tag vorher, so zum Beispiel Montag, das Essen kaufen für Dienstag. Das heißt, wenn ich von die Schule gekommen bin, dann würde ich meine Mutter bei der Arbeit anrufen und sagen, was gibt's zum Abendessen? Sie würde sagen, Hähnchen, du schneidest, habierst das. Erstmal nimmst du den Inneren raus, habierst das. Dann hat sie ein Rezept durchgegeben, dann habe ich das in den Backofen geschoben, irgendwie um 6.30 Uhr, dass wenn sie zu Hause gekommen ist, um 18 Uhr ist das Abendessen fertig gewesen. Und Wäsche haben wir auch selbst gemacht. Also,
hast du es für alle gemacht oder hat jeder seins gemacht?
Jeder hat seins gemacht, aber natürlich hat man dann auch die ganze Badetücher,
ja.
Auch dann zusammengesammelt und da reingeschmissen. Heute bin ich sehr dankbar dafür. Damals habe ich mir ein bisschen gelitten, weil ich dachte, okay, aber die anderen Kinder, die ich kenne, kamen in die Schule mit perfekter Zöpfe und ihr Mittagessen und alles Picobello.
Wir haben hingebracht und abgeholt. Ne?
Hingebracht und abgeholt. Und bei mir musst du in die Schule hinlatschen. Und ja, Klamotten gab es bei uns jeden Jahr. Anfang des Schuljahres gehen alle normalerweise von New School Clothes. Wir würden dann Geld gegeben, um beim Secondhand shoppen zu gehen. You could take your money and buy one pair of jeans, but then that would be all that you could get. Or you could go to the zweiten Hand und ein bisschen mehr kaufen. Also mein Stammoutfit ist immer so used Levi's 501s, die sind damals sehr angesagt. eine Packung Hanes V-Neck T-Shirts und Flannel. Wir haben auch ein bisschen in the Countryside gewohnt. Cowboy Boots und Cowboy Hats sind auch damals sehr angesagt, bis die neue Welle, der deutsche neue Welle gekommen ist. Denn natürlich hatten wir alle fancy Frisuren und
dann kam Nena.
Shoulder Pads. Das ist alles ein bisschen geändert.
Wahnsinn. Und du bist dann eher durch Zufall, wenn ich es richtig gelesen habe, in das Model-Thema gekommen. Du bist gefragt worden und hattest aber eigentlich keine Lust, ne?
Genau. Also da, dass wir wohnen 3/4 Stunde von Innenstadt, von Seattle Downtown, und Innenstadt mit 16 ist sehr so, wie kann man das beschreiben? That's like to go to the city, that was a big thing. Und meine beste Freund Randy, der ist ein Fotograf, Schulfotograf, der hat die ganze Yearbooks gemacht und sowas und hat ein Auto, Führerschein, hat geraucht. Ich meine, dass er damals einen schwarzen Camaro gefahren hat, er war ein ziemlich cooler Typ und hat gesagt, Dana, lass uns mal Schule schwänzen, da gibt's irgendwie ein Contest in Downtown und lass uns mal da zusammengehen. Sind wir dann auch zusammengegangen und er wollte seine Fotografie abgeben. Unter die Fotos sind Bilder von mir gewesen. Ich habe für ihn gemodelt. Und die Scouts da haben mich gefragt, ob ich Interesse haben würde, nach Miami zu gehen und Agentur dort und arbeiten. Ich war damals, meine ich, 16 oder 17. Und ich konnte mich niemals vorstellen. Ich habe geliebt natürlich Bazaar Magazine und Vogue und Elle und alles, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass man so mit Lippenstift ein Kleid, und das war alles ein bisschen zu feminin. Ich war so eher ein bisschen Tomboy-mäßig unterwegs. Hatten so einen Ford Pickup Truck, 72 Ford Pickup Truck von meinem Vater, ist mein Auto gewesen damals. Und dann bin ich nach der Schule, habe ich ausgedacht, okay, ich mache mal Kosmetika, da kann ich ein bisschen schneller Geld verdienen. Bin ich in einem Unfall gewesen auf dem Weg zum Arbeit und plötzlich konnte ich nicht fahren. Das heißt, ohne Auto in den USA kann man nicht in die Arbeit. Das allererste, was ich gemacht habe, ich habe die Agentur von damals angerufen und gesagt, do you remember me? Erinnerst du mich? Mhm. Ich konnte jetzt vorstellen, ein bisschen Modeln zu machen. Und dann haben sie gesagt, ja, komm mal vorbei. Und dann haben sie dann mich gecheckt. Das ist auch sehr komisch. Also von oben bis unten Hände anschauen und Füße anschauen, Ohren anschauen, die ganze Ding. Und dann sagen sie, okay, dann machen wir ein paar Fotos von dir. Und dann 2 Wochen später bin ich in Tokio gelandet.
Wow, wie schnell.
Ja. Und das war der zweite Mal, dass ich am Flieger saß. Das erste Mal nach Hawaii mit meinen Eltern, mit Achsen. Weil wir hatten den Skihütte, Amerikaner, wir können Urlaub nicht wie die Deutsche. Wir kriegen maximal 2 Wochen im Jahr mit unserer Familie.
Also Urlaubstage ist ja schon ein Riesenthema.
Ja, und,
deswegen sind die Wochenenden so wichtig bei euch, ne?
Ja, und Fliegen überhaupt ist ein großes Luxus gewesen. Naja, und dann auf einmal saß ich nach Tokio. Das musste 88 gewesen oder 89 gewesen damals. Damals konnte man in die Flieger rauchen. Mhm. Stell mal vor, so 300 Leute sitzen im Flieger und alle rauchen.
Ja.
So 10 Stunden später landest du und das ist der Nebel bis zum, ja.
Und das war für dich so, ich habe es aus dem Buch mitgenommen, so der erste große Kulturschock. Ne? Also Deutschland war wahrscheinlich noch ein größerer Schock, aber es war... Erzähl mal, wie war das? Und das war ja auch echt nicht einfach. Du bist ja nicht sofort auf allen Schauen gelaufen, hast 1000 Jobs gehabt, sondern du bist ja richtig hart dich da reinarbeiten.
Das
ne?
ist so unglaublich, als kleine Dorfmädchen auf dem Flieger zu sitzen, überhaupt 10 Stunden nach Tokio. Du landest da, du steigst raus und überall hast du nur Kanji. Du hast nicht mal die englische Alphabet oder römische Alphabet zu sehen. Keine spricht Englisch, natürlich nicht. Also die sprechen alle Japanisch. Mhm. Und ich habe mich einfach die Leute gefolgt zum Gepäckband und dann auch versucht, meinen Bus zu bekommen. Mein Vater ist so süß und großzügig, hat mich $100 gegeben für meine Reise.
Ja, großzügig.
Das war nicht genug für den Buspass nach Tokio.
Wahnsinn.
Ja. Und dann, als ich die Agentur erreicht habe, meine Wohnung und alles, dann fängt man an mit Castings. Und Castings sitzt man teilweise 3-4 Stunden draußen und wartet, bis du reingebracht bist. Und dann gucken die dich von oben nach unten, links nach rechts. Und musst du dann da stehen vor irgendwie 4, 5, 6 Leute in dein Bikini und dann next dein Buch zeigen. Und ja, die erste Mal habe ich nicht so viel gearbeitet, aber die haben auch gesagt, beim ersten Mal, das dauert so 2-3 Mal.
Bis die dich wiedererkennen.
Was das bedeutet, ist, du gehst unter Vertrag nach Japan und bist da 3 Monate zum Beispiel. Mhm. Und in diese 3 Monate machst du die ganze Tag nur Castings.
Okay.
Und die Castings sind genau, wie ich beschrieben habe. Du kommst dran und stehst in einer Schlange von 100 Models. Mhm. Und bis du endlich mal rein bist, dann würdest du geguckt, oben bis unten. Du trägst immer eine kleine schwarze Kleid, High Heels und Bikini drunter. Und dann ziehst du dein Kleid aus, stehst du da vor die Leute in dein Bikini und musst du 3 Mal umdrehen und dann Book zeigen und dann next. Und die erfolgreichen Models sind mit Fahrer dahin und die Rookies, die Anfänger sind mit S-Bahn und Latschen, haben immer so unsere Reebok Tennis Sneakers an. Mhm. Und bis man zum Casting gekommen ist, dann hat man schnell die Schuhe gewechselt.
Mhm. Ja. Und wovon hast du da gelebt?
Du kriegst eine Garantie von der Agentur, die sagen, okay, Garantie ist so ein Essensbudget, Subway-Budget, okay, und dein Miete wird bezahlt.
Okay.
Und wenn du arbeitest, dann wird es dann abgezogen von deiner Expenses.
Zaubert.
Aber ihr habt sehr bescheiden, genau, also in einer WG mit mehreren Mädchen zusammen und ihr konntet euch nicht richtig viel leisten.
Nee,
oder?
Das ist überhaupt kein, das ist echt kein Luxus. Also wir wohnen in einer WG mit 2 bis 3 Mädels. Mhm. Es ist echt, aber es war wirklich die, konnte ich schon sagen, die interessanteste Zeiten gewesen für mich. Erstmal das Kultur überhaupt und dann alleine, also ohne Eltern und
ohne Freunde.
Du bist ganz in einem fremden Land, der Sprache, alles. Und du bist unter anderem Mädels, die dann teilweise sehr erfolgreich sind. Mhm. Und andere Leute, die dann auch wie ich Anfänger sind, aber es war echt super interessant. Auch das Kultur ist unglaublich. It's shocking, if you come from ein kleines Dorf. Issaquah.
Ich habe in deinem Buch, ich war ungefähr zu einer ähnlichen Zeit, ich war 1993 das erste Mal in Japan und ich war damals Unternehmensberater und hab da so japanische Kaizen-Methode gelernt. Also die haben so spezielle Management-Methoden und ich habe damals mich in die japanische Küche verliebt. Also ich mag seitdem unfassbar gerne Sushi. Ich habe aber irgendwie fand es unglaublich, wie wenig Respekt die Japaner so vor dem Leben haben. Ne? Also ich kannte das Wort dafür nicht, aber quasi Sushi oder Sashimi aus dem lebenden Fisch. Ne?
Ja.
Wir haben ja noch ganz andere Sachen, die wir jetzt nicht erzählen. Ich fand das sehr schwierig. Ich fand auch, wie die mit anderen asiatischen Nationalitäten, die sie so unter sich sehen, umgegangen sind, auch ganz schwierig. Aber unglaublich, wie nett, höflich und zuvorkommend die so zu uns Deutschen waren. Das fand ich irre.
Ja, die lieben Deutsche.
Ja.
Die lieben den Deutschen. Und es ist interessant, weil ich finde, da sind auch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Japanern und den Deutschen.
Welche
also
denn?
Diese Ordentlichkeiten, die folgen immer die Regeln. Zum Beispiel, die sind nicht so frei vom Kopf.
Das ist noch nett formuliert.
Also ich glaube, das ändert sich mittlerweile ein bisschen, weil der Welt wird geschmolzen. Und zum einen, wir reisen viel mehr und haben, also ich glaube, die verschiedenen Kulturen, they start to melt together a little bit more. But damals, der japanische Kultur ist sehr, sehr geregelt gewesen.
Sehr eng auch.
Sehr
und
eng,
streng.
Ja. Aber was ich geliebt an der Japaner ist, die würden niemals über einen Parkplatz streiten. Die würden immer sagen, du zuerst.
Sehr höflich.
Oder du kannst dein Fahrrad irgendwo parken. Das wird nie angeschlossen. Man schließt gar nichts. So ein Fahrrad wird man nie anschließen, weil keiner wird es klauen. Du könntest dein Portemonnaie irgendwo verlieren. Es wird dann zum Polizeibox gebracht. Es wird einfach nicht geklaut. Mhm. Also die haben eine Mentalität, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen, aber es ist, es bedeutet, wenn ich dein Leben besser machen kann, durch meine Benehmung, dann mache ich das.
Sehr schön.
Und das ist, man spürt das auch, wenn man die Straßen läuft und wenn man auf der S-Bahn ist und so weit. Also es ist sehr, sehr interessant. Also die sind eher sehr domicile. Also how do you say that? Domas, I forgot the name.
Weiß ich jetzt auch nicht, aber die Erklärung davor ist
ja sehr weich, also sehr zurückhaltend.
Und sie haben, glaube ich, wirklich so viel mehr gemeinsame Werte, ne? Also die haben, ich glaube, die sind nicht so religiös wie wir. Manche Leute ja meinen, sie sind, aber die haben so geteilte Werte, Umgangsformen und Rituale, die ihnen, glaube ich, helfen, den Umgang miteinander viel, auch, ich habe das auch gemerkt in Management-Meetings, wie man miteinander redet. Da sind wir Deutschen ja ganz komisch, ne? Kommen rein und hauen auf den Tisch und wollen gleich die Lösung. Und egal, ob wir uns mit Amerikanern, Chinesen oder Japanern treffen oder Franzosen, die denken erstmal, wir sind völlig, völlig bescheuert.
Ja.
Ja. Und da hast du auch durch Zufall, habe ich gelesen, Kontakt mit der japanischen Mafia bekommen.
Ja, das ist eine schöne Geschichte, ja.
Ja.
Du lachst, also, ich habe mich erschrocken.
Das, Also wenn meine Eltern wussten, was da abgelaufen ist, ich meine, ich finde das so Wahnsinn, dass sie überhaupt Vertrauen gehabt hatte, mich auf dem Flieger zu sitzen, weil wir hatten damals kein Smartphones, wir hatten nur Fax und Briefe. Mhm. Man würde immer so einen Brief schreiben oder einen Fax schicken und ein Fax damals von Japan nach USA kostet so $12 oder $15. Mhm. Per Page, meine ich damals.
Auch der Anruf war so teuer. Genau.
Der Anruf ist auch sehr teuer gewesen. Naja, also die Model-WGs sind so, dass die Mädels wohnen zusammen, so normalerweise 2 bis 3 in einer Wohnung. Und wenn eine zieht aus, dann zieht die nächste ein. Und das hatten die Mafiosos schon irgendwie zur Erkenntnis genommen. Und haben dann so ein paar Models dann anbefreundet. Und wussten, wenn der nächste Wechsel ist, natürlich, weil wenn die dann befreundet sind mit die vorher da gewesen sind und die sind fliegen nach Hause, das heißt natürlich, dass neue kommen. Mhm. Und dann würden die dann klingeln in die Wohnung und sagen, hallo, ist es Shizu und ist die Shelly da? Nee, die ist heute oder gestern abgeflogen. Mhm. Ah ja, also wir gehen zum Abendessen heute mit ganz viele Leute. Du bist auch eingeladen.
Nette Leute.
Die anderen, dann sagt man ja, okay, ich kann dich nicht. Dann fragt man deine neue Wohnpartner und die sagt, ja, nee, das ist alles gut. Wir können mit ihnen und so geht es weiter. Und dann auf einmal sitzt du da und ich habe das irgendwie nicht geschnallt, dass das Mafioso sind. Ich dachte, das ist einfach nur Japaner. Und ja, das ist ein tolles Erlebnis, wenn man mit Einheimische irgendwie Japaner oder egal wo man ist, ist immer am besten durch die Einheimischen das zu erleben. Und dann saß man da auf einmal und hat irgendwie, das war so, dass wir sind eingeladen, ich und Shelly sind eingeladen zum Mittagessen und die haben bei uns geklingelt, dann sind wir runtergegangen und da stand 3 schwarze Jaguar Limousinen, auch mit den Fenstern schwarz getintet sozusagen und diese kleine zärtliche Japaner und seinen Anzug und hat uns dann zu den Tempels gebracht und das ist auch, du kommst nicht einfach rein als Gaijin in die Tempels, du musst eingeladen sein von einer Japaner, also das ist sehr heilig und wir haben die Geisha-Frauen hatten uns so ein Traditional Teas gemacht und meine Freundin, die von Chicago ist, Italian, American aus Chicago, man kann schon vorstellen, was das bedeutet, wollte Cola Light. Ich meine, dass alleine die Idee kommt, ein Cola Light zu bestellen in ein Traditional Japanese Tea House. Na, oh ja, okay, das war mich total peinlich. Mhm. Aber innerhalb von 5 Minuten ist das husch husch und dann ist ein Sixpack von Cola Light auf unser Tisch gelandet und ich habe Shelly angeguckt und ich habe gesagt, bist du bescheuert? Mhm. Und ich habe nur gecheckt, dass das war so ja sehr hektisch, kurzer Moment und dann auf einmal stand das da und diese Taki, der uns abgeholt hatte in seinen Freund, die haben auch 6 Leute mit Bedienst mitgebracht und ja, so hat Shelly ihr Cola Light bekommen. Dann haben wir das irgendwie gecheckt, dass wir saßen da mit den Mafiosos. Ja.
Einer hat auch einen Finger Yakuza. Weniger. Oder so. Einer hat einen Finger weniger, ne?
Ja, und dann sind wir, hatten wir dann einen anderen Freund begegnet und er hat gesagt, du hängst mit den Falschen, du hängst mit den unteren Schichten, die sind die Arbeiter. Da, wenn du darum hängst, konntest du in Schwierigkeiten kommen, weil da kannst du möglicherweise in die Crossfire kommen, wenn die sich streiten. I will introduce you to the chef. Da bist du sicher und mit denen hängst du, aber nicht mit den kleinen Taki. Oh. Ja, und dann sind wir auf irgendwie sehr interessante Reise nach Mount Fuji in Yokohama und auf Luxus-Yachts und so weiter und ja.
Und irgendwann, du warst, glaube ich, 8 Mal insgesamt drüben, ne? Und irgendwann hat es dann auch mit dem Geldverdienen geklappt und du hast gemerkt, also als Model kann man auch Geld verdienen.
Nach dem zweiten Mal habe ich für die 3 Monate sehr viel Geld verdient Und weil ich ein bisschen naiv bin und durch die Malos wird immer alles so Tipps ausgegeben und unter sich gequatscht und so. Und wir bekommen das auch Bargeld, das wird nicht auf dem Konto überwiesen. Und ich habe gesagt, ja, was mache ich das mit den ganzen Bargeld? Und die haben gesagt, ja, we are wearing our cowboy boots. Und dann wir tun das einfach in unsere Cowboy Boots und dann latschen wir über den Customs, weil sonst musst du Steuer zahlen.
Oh, Wahnsinn. Okay.
Ich habe gesagt, ja, okay, das kann ich auch machen.
Na klar.
Habe ich dann auch gemacht. Aber was ich nicht wusste, ist, wenn du erwischt bist, dann kannst du dir gesamtes Geld wegnehmen.
Wow.
Ja. Aber was alles macht ein Typ mit 20.
Ja, aber ist doch gut so.
Und hat man keine Angst davon. Das war echt. Nee, aber ich habe dann deswegen nochmal 6-7 Mal hingegangen, weil ich habe es wahnsinnig gut verdient und das hat viel mehr Spaß, sowas zu machen, als Kosmetikerin zu arbeiten. Und ich habe so nicht mal 5% verdient als Kosmetiker, als was ich denn verdient als
Wahnsinn, ja.
Model. Und auch dann dürfte man auch reisen und die ganze Erlebnis auch.
Was drumherum ist, ja.
Ja.
Dann bist du nach Europa irgendwann gegangen und in Deutschland. Bist du gleich in Deutschland gelandet oder was war dein erstes Land?
Ich bin in Österreich gelandet wegen Modeling. Habe ich dann irgendwie ein Catalog für H&M damals gemacht und ich habe gesagt, okay, meine Agentin hat gefragt, ob ich von Seattle nach Österreich gehen musste. Und ich habe gesagt, ja, aber nicht für die 3 Tage. Dann gehe ich aber dann nur, wenn mein Flight ist open. Damals konnte man Open Flight Business Class buchen. Mhm. Und Entschuldigung, habe ich gehupst in den Mikro.
Das ist nicht schlimm.
Alles gut.
Der Champagner spricht.
Der Einzige, der hier übrigens richtig Champagner trinkt, bin ich. Ich trinke, glaube ich, die halbe Flasche.
Der Mann nicht gleich, genau.
Ich bin voll fokussiert.
Naja, und dann bin ich in Wien gelandet zuerst. Ja. Und meine erste Begegnung mit der deutschen Sprache ist Wienerisch gewesen. Und mein zweiten, dann bin ich irgendwo in Köln gelandet. Und man kann schon vorstellen, eine Amerikaner von Land, der dann mit einem wienerischen Kölsch-Akzent Deutsch spricht.
Versucht, genau.
Versucht, ja. Eine Schreibe Käse bitte.
Gott, du hast so unfassbar schön beschrieben, wie hast du uns so einen herrlichen Spiegel vorgehalten, wie wir Deutschen so sind, wie schroff wir sind. Also die Supermarktkassiererin als Bild fand ich großartig. Und du hast mal beschreibst, wie der Unterschied einer Supermarktkassiererin in den USA im Vergleich zu Deutschland ist. Diese Geschichte finde ich einfach so göttlich.
Ja, also ich glaube auch mittlerweile, das ändert sich langsam in Deutschland, aber das ist late 80s, early 90s gewesen. Und das ist für ein kleiner Amerikaner, der dann immer beigebracht ist von die Mutti, when you don't have something nice to say, then don't say anything at all. Mhm. Dann kommst du nach Köln und ja.
Sehr gut. Da habe ich jetzt schon Spaß. Ja.
Das ist ein bisschen Kulturschock gewesen.
Okay. Ja, die einfach schroff sind, ne? So dich, und du hast irgendwie geschrien, wenn deine Mutter dich besucht hat, so, warum hat die Frau dich in der Apotheke so angeschrien?
Ja.
Nein, die hat mich nur beraten.
Ja, genau. Genau, wenn man die Sprache nicht kennt und weiß nicht, was die Leute sagen, es hört sich an, wie du würdest gerade geschimpft. Nee, die
Sprache. Aber du meinst die Tonlage unserer Sprache.
Die Tonlage, das kommt ja drauf an, wo man ist, zum Beispiel in München singt, das singt immer.
Genau, die singen.
Mhm. Na, in Köln ist ein bisschen grob und geschimpft. Hamburg ist ein bisschen, ja, je nachdem, wo du bist.
Mhm. Berliner Taxifahrer,
ganz
speziell.
Aber es regnet oder nicht. Ja.
Ja, und dann hast du irgendwann Till kennengelernt.
Ja.
Das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber vielleicht erzählen wir es auch ganz kurz, wie du ihn kennengelernt hast.
Ja, das ist das war so witzig, weil ich habe in eine Wohnung in Köln gehabt und als Model, das ist mein Base gewesen und bin ich zum Frühstück mit meinem damaligen Freund, die ich wusste, dass ich in 2 Tagen nach Amerika fliege und unsere Beziehung endet, aber er wusste das nicht.
Ups.
Ja, und das war so ein so einer dieser Tagen, wo die Sonne scheint, aber es ist ein bisschen kalt. Mhm. Man merkt, dass das Wetter kommt und man musste dann dieser Sonnenschein genießen und draußen sitzen. Und die Café, wo wir saßen, ist ganz voll gewesen. Da sind nur zwei Sitzplätze frei und das ist gerade am Tisch gewesen. Und er hat seinen Freund, damals meine ich, das ist Dirk. Und dann saßen wir da zu viert. Ich konnte Deutsch verstehen, aber nicht so durchsprechen. Und die Unterhaltung war so ein bisschen lustig, weil die das musste dann Sonntagmorgen gewesen und die haben den Nacht vorher verbracht in den Disco. Und Till hat ein bisschen geplaudert mit seinem Freund und auch mit meinem Freund Stefan. Und irgendwie danach habe ich dann meinen Freund gefragt, von woher kennst du ihn? Weil ich kenne seine ganzen Freunde und Freundschaftskreis und der Till konnte ich nicht. Und er sagte, ja, das ist ein Schauspieler, der hat gerade ein Video gemacht. Und da in damaligen Zeiten als Amerikaner, wenn du einen Film gemacht hast, der dann das klang so wie straight to video. Es war damals Manta.
Ja.
Und dann hat man gleich gedacht, oh, der Arme, der will Schauspieler, aber der kriegt das irgendwie nicht hin. Weil es gibt straight to video.
Okay,
ja, ich wusste nicht, dass ein Manta sein in Deutschland ist ziemlich großer Film gewesen.
1,2 Millionen,
ja. Damals sehr erfolgreich.
Ja.
So haben wir uns kennengelernt. Ja, das war die erste Phase. Dann kommt dann nochmal die Kneipe, wo wir uns ein zweites Mal begegnet hatten und haben versucht, Lost in Translation-mäßig uns zu verstehen. Und ich bin am nächsten Tag Flieger nach USA und hat keine irgendwie Lust, wieder nach Deutschland zu kommen. Aber dann bin ich wiederum nach Wien gebucht für eine Modelarbeit. Und hat meine ganze Telefonnummern von meinen Freunden auf Zetteln geschrieben. Die habe ich dann auch in meinen Koffer reingeschmissen und wollte meinen besten Freund Flo, der dann auch wiederum Till sehr guter Freund gewesen ist, anrufen. Und habe dann auch Till angerufen, weil er hat gesagt, wenn du wieder in Europa bist, meldet sich doch. Und es war irgendwie ganz den Anfang von einer sehr witzigen Zeit, kann man schon sagen.
Ja, wir wollen jetzt dann irgendwann nochmal zu deiner großen beruflichen Tat, die du bisher gemacht hast, mal kommen oder eine der großen. Deswegen überspringen wir jetzt mal, wie ihr euch kennengelernt. Das ist eine sehr lustige Geschichte, also alle das Buch kaufen, da könnt ihr es lesen. Aber irgendwann wart ihr dann ein Paar und das wart ihr, das finde ich auch ganz bemerkenswert, ja, bevor Till so richtig durchgestartet ist. Ne?
Ja.
Also du hast dann irgendwie erwartet.
Ich habe das alles miterlebt.
Genau,
sozusagen.
Du hast quasi sein großer Durchbruch war ja der bewegte Mann, glaube ich, 6,5 Millionen Zuschauer und du hast dann irgendwann gesagt, scheiße, der ist ja jetzt berühmt und ich bin jetzt auf einmal auch Paparazzi und dann war es auf einmal
ja,
so.
Ja, das Leben hat sich von einem gefühlt von einem Tag bis zum nächsten geändert. Natürlich als Fotomodel bist du gewohnt vor Kameras zu stehen. Ich bin nicht. Also das hat mich irgendwie nicht gejuckt, aber bei seiner Premiere von Bewegte Mann, das war auch sehr lustig, hat mich eingeladen, weil ich damals in Graz gearbeitet habe und bin ich dann mit einem Zug von Graz nach München gekommen und der ist natürlich sehr stolz, er hat seine Premiere. Wir sind bei Maximilian Cinema in München, meine ich, gewesen und als Amerikaner, da kommt man an und der rote Teppich ist so 5 Schritte, wahrscheinlich 10. Und er steht da ganz stolz und ich so, hä?
What's that?
Und war ganz süß und ich habe auch fast gar nichts verstanden. Ich habe ein bisschen von den Filmen verstanden, um was es geht und ein bisschen Deutsch konnte ich verstehen, aber das ist natürlich viel zu schnell. Und dann gleich danach wir waren schon ein paar Monate, aber gleich danach bewegte man, ist es ziemlich schnell in diese Hype, Till Schweiger, Movie Star und das Leben hat sich einfach ganz schnell geändert, weil damals hatten wir Paparazzis auf der Straße in den Gebüsch und wir sind zum Beispiel beim Stadtparken, das war überall Paparazzis und ja, ganz viel Presse und das hat sich sehr, sehr schnell geändert.
Und dann hast du geschrieben, dass ihr viel zu schnell, viel zu viel geknutscht und viel zu wenig nachgedacht habt. Dann sehr schnell auch sehr schnell Eltern geworden seid und du hast ja sehr aktiv auch diese Mutterrolle, die du gegriffen hast, das will ich und ich will das auch erstmal nur machen. Und ein bemerkenswerter Satz, der mir hängen geblieben ist, ist, dass du eben gesagt hast, dass du damals sehr genervt warst über das Wort Working Mom. Also als wenn Mütter, ja, die nicht einen Job haben oder ein Unternehmen gründen, die arbeiten, die sind Working Mom und die anderen Moms sind, arbeiten nicht, was natürlich Bullshit
ja,
ist.
Also das ist, das ist damals, ich meine, das gibt's immer noch, wie definiert man eine Frau? Du bist Mom, aber wenn du ein Mom bist, der nicht arbeitet, bist du nur ein Mom? Mhm. Bist du nur ein Mom? Stehst zu Hause und kümmerst dich um die Kinder. Und wenn du dann arbeitest, dann bist du, oh, du bist eine Rabenmutter, du arbeitest und du machst die Kinder, wie machst du denn bloß? Und die armen Kinder, mhm, natürlich, du kannst nicht gewinnen. Ja. Aber zu sagen, viele haben damals, ich erinnere das ziemlich klar, weil der Till ist so overnight famous und dann bin ich die Frau mit den zwei Kindern, Valentin und Luna damals, schwanger mit Lilly. Und ja, was machst du? Hm. Ja, ich bin eine Mutter. Ja, also du bist nur eine Mutter. Hm. Was machst du?
Ich lackiere mir die Fußnägel.
Genau, ganz so. Zusammen.
Zweimal ja, am was Tag. Soll ich denn machen? Hm. Also ich mache den ganzen Haushalt, ich mache die Finanzen. Hm. Ich mache die Steuerberater, ich mache die Kinder, ich bin schwanger und stille und alles. Ja. Na, aber dass man so Working Mom, that was not, ich finde das irgendwie komisch.
Hm. Das ist ja auch.
Ja.
Weil ich finde, eine Mutter zu sein, ist Arbeit.
Ja, und ich finde.
Das wird nicht erkannt.
Ja, und ich finde das sehr schön, weil du zwischen den Zeilen eben sagst, jedes Modell ist okay. As long as the mom is happy. Ne? Also,
ja, solange die Mutter und Kinder zufrieden sind, ist das natürlich alles in Ordnung. Und manche Frauen sind so, dass sie sagen, ich will nicht arbeiten, ich will 100% für meine Kinder sein, da sein, was ich finde völlig in Ordnung. Ich bin beigebracht von meiner Mutter und sehr geprägt von meiner Mutter. Überleg sich doch mal, weil das ist ein sehr, wie sagt man, vulnerable?
Verletzlich?
Ja, es ist ein Position als Frau, wo du auf jemanden verlassen musst. Und wenn die dann irgendwo sagen, okay, bist du Ende, dann stehst dann du da mit deiner Hand raus und sagst, okay, Kindergeld und Unterhalt und so. Das ist kein guter Platz zu sein. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst unabhängig Kind, du musst sein. Unabhängig sein. Mhm. Eben unabhängig klingt auch sehr negativ, weil ich finde auch die Familie-Constellation zu haben, dass ein Mann oder arbeitet oder eine Frau arbeitet und der andere Partner die Kinder kümmert, ist völlig in Ordnung. Aber irgendwie sind wir immer davon und reden immer davon, von ja, wie viel Geld hast du bekommen von deiner Scheidung? Mhm. Aber man redet nur davon, wenn es um eine ordentliche Summe ist. Aber man redet nicht, wie viele Kinder hast du von deiner Scheidung bekommen oder wie viel von deinen Kindern. Mhm. Das wird erstmal immer auf das Geld oder Vermögen bezogen. Mhm. Und wenn da gar kein Geld ist, redet man nicht von, oh, du hast gar nichts bekommen. Das wird auch nicht ausgesprochen so. Ja. Und dass die meisten Konstellationen in einer Familie ist, dass einer Geld verdient, einer kümmert sich um die Kinder. Das ist eine Konstellation, das 50-50 geteilt ist. Ich bin immer die Meinung, dass man eine Karriere nicht so haben kann, ohne dass ein Partner, der dann die Kinder kümmert oder unterstützt, meistens eine muss da mehr sein als derjenige, der da arbeitet und Karriere macht.
Ja, zumindest ist es, glaube ich, für die Kinder einfacher, wenn die wirklich eine richtige feste Bezugsperson haben. Und ich erinnere das bei Oscar, bei unserem ältesten Sohn, der hat zu unserem 25. Hochzeitstag, hat er sich bei Caesar bedankt und gesagt, danke Mami, dass du die ganze Zeit da warst.
Weil, hat er sich auch mehrfach zwischendurch bedankt.
Weil ohne dich wäre ich abgerutscht. Ich hätte das alleine nicht hingekriegt. Ne? Und dann weißt du einfach, was das hat er gesagt. Ja. Das kannst du, und das war auch für mich nochmal so ein Zeichen, wo ich sage, ja, natürlich ist das genauso viel wert, im Zweifel mehr wert als irgendwie eine Karriere und das Geld verdienen. Und deswegen ist für mich völlig klar, im Ernstfall ist das Hälfte-Hälfte, Punkt. Also das ist, beide haben es gemacht, der eine hat die Rolle gemacht, der andere die. Und ich finde das Schlimmste dann zu sagen, ja, du warst nur Mutter. Aber du hast ja irgendwann selber dann auch, wie du geschrieben hast, über die Prägung deiner Mutter, das fand ich ja spektakulär, die hat erst eine Jeans-Marke gemacht und dann noch eine Skiklamotten-Marke.
Also wenn man überlegt damals, dass damals sie ein Hochschule, wie sagt man, she graduated from high school. Mhm, also die hat keine weitere Ausbildung gehabt. Mein Vater ist in einem sehr schweren Autounfall gewesen und konnte nicht mehr arbeiten. Und meine Mutter hat dann zum Not irgendwie, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt hatte, aber sie hat mit einer Freundin ein Jeans-Label in den Keller von uns gemacht und damit uns so irgendwie ernährt.
Über Wasser gehalten.
Und ich und meine Schwester haben am Wochenende teilweise, saßen wir dann auch in den Keller und haben den Jeans abgeschnippelt und du musst die dann rausschneiden, the patterns und so. Und meine Mutter hat gesagt, okay, for every pair you get, I don't know, fünf Abschnippeln, so 10 Cent damals,
Kinderarbeit.
Ja, Kinderarbeit. Und ja, aber die war sehr erfolgreich mit ihr Brand. Und dann zum nächsten hat sie später Gore-Tex entdeckt und hat dann für die Skipatrouille und Skischule Skianzüge gemacht von Gore-Tex. Sie ist eine der ersten, die das für Skisachen oder Sportsachen verwendet hat. Ja, die hat es irgendwie auf einen Stoffmesser entdeckt. Ja. Und da hat sie die Idee, das zu machen. Dann hat sie das auch für, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber Hydroplane Racers, die dann in den Boats fahren, hat sie dann auch Anzüge für den gemacht. Weil es ist oft, dass die ausflippt und das Wasser, kriegen die dann körperliche Wasserschaden. Aber wenn sie dann einen Gore-Tex-Anzug hatte, dann konnte das Wasser nicht durch den Körper schleudern.
Super.
Also sie war ziemlich raffiniert, um einfach irgendwie von zu Hause zu arbeiten. Das ist auch sehr typical American. Und so hat Bellybutton auch angefangen. Wir sind von zu Hause. Ja. Die Jungs haben uns alle gesagt, na, das ist so eine süße Idee. Viel Spaß, Mädels.
Ja, aber das war schön, weil du hast mehrfach beschrieben, dass das Verhältnis zu deiner Mutter durchaus nicht einfach war, dass du also auch viele Dinge dir gefehlt haben, aber dass du gesagt hast, sie hat dir eben diesen Mut und dieses Vorbild und Vertrauen in dich selbst mitgegeben. Und dann hast du irgendwann entschieden, ich glaube, als Ursula Carven dich fragte, hast du nicht Lust, was mit mir zusammen zu machen? Sie hatte eine andere Idee, wollte einfach, glaube ich, nur Kosmetik machen. Fand ich auch lustig, weil die Frau von Sylvester Stallone das so cool vorgemacht hat.
Ja.
Und dann habt ihr aber gemeinsam, und das war, glaube ich, deine Idee, die Idee so gedreht, dass ihr gesagt habt, lass uns doch was für Mütter und die Babys machen. Ne? Erzähl mal, wie Bellybutton entstanden ist.
Ja, also Bellybutton, damals hat ich und Ursula uns kennengelernt bei einer Fundraiser für eine gemeinsame Freundin, Jessica Cardinal damals, und saßen beim Mittagessen und haben irgendwie lustig ausgetauscht. Ich und Ursula konnten uns nicht so, das war der erste begegnet gewesen. Und wir waren beide uns gegenseitig über so ein bisschen frech. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, hast du Lust nach Malibu zu kommen? Und bin ich dort hingegangen und das war ganz schön da draußen, so eine Stunde weg von Innenstadt LA, wo wir gewohnt haben. Und wir haben uns ausgetauscht, weil sie hatte damals Daniel, ist ziemlich jung gewesen, und ich hatte Luna. Ich meine, die waren ein oder zwei Jahre damals gewesen. Und ich habe sie gefragt, weil ich gerade von Deutschland gekommen bin, welche Pflegeprodukte sie nutzt für ihre Kindern. Und die hat sämtliche, das sah aus wie Douglas in ihr Badezimmer, die hat so sämtliche Pflegeprodukte, aber alles von einer anderen Brand. Und da Amerika ist mittlerweile mir ein bisschen fremd gewesen, weil ich so lange in Deutschland und auf Reise gewesen bin. Ich wusste nicht, welche Produkte und so weiter. Und die hat immer die beste Parfüm frei, Farbe frei, die
ganze Sache,
alles Öko. Mhm. Also die ist deutsch. Ja. Ja. Und dann haben wir irgendwann später gequatscht, ob wir, die hat, ist inspiriert gewesen, ganz andere Thema von Sylvester Stallones Frau, die denn gerade Pflegeprodukte, Skincare auf QVC verkauft hatte, ob wir irgendwas gemeinsam nicht machen sollen. Und dann sind wir auf eine Zeit auf diese Schiene und da, wir haben auch nach Deutschland geflogen, saßen da, haben mit QVC gesprochen und ich habe gesagt, weißt du was, ich sehe mich nicht so hier. Mhm. Und sind wir wieder zu Hause und haben uns ausgetauscht und sind auf die Idee gekommen, dass wir ein Pflegeprodukt für schwangere Frauen und auch Kindern, weil ich habe gesagt, Ursula ist sah so super aus. Also die hat kein Cellulitis, zwei Kindern, also bombastisch aus. Und ich habe sie gefragt, was benutzt du? Und sie hat mich dann gezeigt. Und ich als Kosmetikerin habe gesagt, weißt du was, das ist nicht die Produkte, sondern das ist die Massage, was du machst damit. Mhm. Das ist, na, wieso? Und aber ich glaube, dass schwangere Frauen genauso Produkte haben will, wie eine Frau, die nicht schwanger ist. Mhm. Und wäre das nicht sinnvoll, wenn wir Produkte machen für Frauen und auch für Babys. Mhm. Und dann sind wir auf den Bellybutton-Idee und dann haben wir sämtliche Samples gekauft, überall. Uns von oben bis unten eingecremt und alles ausgetestet und dann haben wir angefangen, unsere Produkte zu entwickeln. Und ich glaube, damals sind wir sehr naiv, so naiv gewesen, dass wir niemals auf die Idee gekommen, dass es nicht klappen konnte. Und ich glaube, da, genau deswegen sind wir deswegen erfolgreich geworden. Genau, ja.
Ja. Ihr habt dann noch später oder relativ am Anfang zwei Schwestern dazu genommen, ne?
Ja.
Ihr wart zu viert am Anfang.
Kathi und Nettie. Mhm.
Genau.
Kathi und Nettie.
Die eine hatte BWL studiert, die eine konnte ein bisschen Marketing, PR und dann seid ihr zu viert losgelaufen. Ich habe gelesen, dass ihr quasi, du hast dann noch die Idee gehabt, komm, lass uns ein paar schöne T-Shirts machen.
Ja, also ich glaube, ich und Ursula haben damals die erste Schleichwerbung in Deutschland gemacht. wir haben kein Geld. Aber wir wollten unbedingt unsere Produkte auf den Markt bringen. Und dass ich einen Namen gehabt hatte durch Till und Ursula auch ihren Namen gehabt hatte, haben wir uns irgendwie reingeschmuggelt in die ganze Frühstücksfernsehsendungen. Und auch
hat immer die T-Shirts an.
Ja, sind wir angekommen. Ich meine, beim Barbara Schäfer ist das allererste Mal. Ja. Und sind wir in Maske gewesen. Und ich und Ursula haben immer so versucht, uns ein bisschen wie Schwestern anzusehen, dass wir so ein bisschen Partner-Look-mäßig, dass man erkennt sehr konnte, clever, dass wir Partner sind. Und hatten wir so diese Baseball-T-Shirts an. Damals sind T-Shirts und Jeans sehr angesagt. Und sind in die Maske und ich meine, wir haben das entweder mit einem Stift oder einem Lippenstift genommen und haben www.bellybutton.de auf eine T-Shirt und auf der anderen nur in Apotheke zu finden.
Das ist süß.
Und das ist auch damals ganz am Anfang von die ganze E-Commerce. E-Commerce ist sehr neu damals gewesen. Und dann saßen wir da mit unseren T-Shirts an, so.
Echt toll, ja.
Ja, und dann haben wir eine Menge von Anfragen von, wo kann ich auch ein T-Shirt bekommen? Die Frauen wollten genau diese T-Shirt www.bellybutton.de und dann haben wir entdeckt, oh ja, okay, da können wir auch ein bisschen Kohle mitmachen und auch unsere Produkte bewerben. Dann haben wir die T-Shirts gemacht und haben die dann auch verkauft. Dann sind wir auf die Idee, okay, wenn wir so viel Kohle machen können mit den T-Shirts, dann können wir das auch bestimmt mit Umstandsmode. Denn Kinder-Collection, also so hat es sich entwickelt.
Genau. Dann habt ihr noch eine fünfte Frau dazu genommen, Astrid Schulte. Genau. Ja. Und dann habt ihr richtig durchgestartet, seid ihr richtig groß geworden.
Ja, Astrid ist die CEO-Manager, die dann uns ein bisschen im Arsch getreten hat und gesagt, so Mädels, also da, jetzt wird gearbeitet. Und wir so, nee, aber sollen wir hellrosa oder hellgelb oder hellgrün? Wir sind sehr beschäftigt mit Creativity und sie ist sehr beschäftigt mit, wie kriegen ja, wir das toll. Rund, ja. Mhm.
Und ich glaube, dann hast du die Emma, die letzte Tochter, erst bekommen, während du Debatten gemacht hast, ne?
Also ich hatte Valentin und Luna und das war die Anfangsphase und dann habe ich Ursula angerufen und gesagt, ich bin schwanger mit Lilly. Wie, du bist schwanger mit Lilly? Ich habe bestimmt nicht Lilly gesagt, aber ich habe gesagt, ich bin schwanger. Und sie hat gesagt, wie sollst du denn noch arbeiten? Die Deutsche ist da. Die Deutsche ist wieder da.
Ja. Ja, aber ging lustig. Dann ja doch.
Ja.
Ich fand es auch sehr lustig, dass, ich glaube, Katja oder so, dass sie gesagt hat, S-Bahn fahren, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Und Currywurst und Pommes hast du abgerechnet, das geht nicht, wir haben kein Geld.
Wir dürfen überhaupt nicht, also ich und Ursula sind nach Deutschland geflogen und haben die ganze Frühstücksfernsehen gemacht und jede gelbe Presse, was uns angenommen hat, Wir würden nicht schaden, also we would do anything.
Ihr wart euch für nichts zu schade.
Mhm. Ja, genau. Wir sind nicht dafür zu schade, um irgendwas Blödsinn zu machen. Und zwischendurch sind wir natürlich teilweise mit die erste PR-Runde mit Taxis und so weit. Und dann sind wir zu Hause gekommen, hatten unsere Rechnungen abgegeben und Nettie hat gesagt, was? Du bist mit einem Taxi. Du kannst nicht mit einem Taxi. Was? Du bist mit einem Hotel. Du kannst Freunde fragen, wo du bleiben darfst. Aber wir haben echt kein Geld gehabt. Und das war echt so witzige Zeiten damals. Aber ich und Ursula sind auch mit unserer Koffer, Carry-on, Suitcases full mit Bellybutton, zufällig bei die Apotheke vorbei und rein. Kannst du Bellybutton? Mhm. Wir sind zufällig auf dem Weg zum Flughafen und euer Apotheke. Mhm. Also, der ist so schön, das würde so dort zu uns passen. Mhm. Würdest du nicht uns mal, dürfen wir uns vorstellen?
Das hat geklappt,
und dann,
ne?
Ja, und dann we would do like a PR-Tag verdienen, für die Apotheke da stehen, in die Apotheke mit unseren Pflegeprodukten, versuchten ein bisschen Local Press zu bekommen und dann irgendwie Autogrammkarten.
Super.
Ja, echt toll.
Was mich auch sehr beeindruckt hat, die Offenheit, mit der du aber auch deinen inneren Konflikt beschrieben hast. Ne? Dass du gesagt hast, scheiße, ich habe hier vier Kinder, zum Schluss waren es ja vier, ich muss 100 E-Mails am Tag beantworten, dass du auch immer zerrissen warst. Ne? Und du hattest ja irgendwie mit Till den Deal, du kümmerst dich um die Kinder und er verdient das Geld. Auf einmal bist du auch dann selber Unternehmer und er hat das unterstützt. Aber irgendwie, dass du auch gesagt hast, es war jetzt nicht einfach und so, also wir haben das ja damals mitbekommen, haben gesagt, wow, diese vier coolen Supermoms, wie machen die das und so, und es wirkte sehr leichtfüßig, aber du hast eben in dem Buch auch beschrieben, wie schwer das auch war. Ne?
Das war für mich super schwer, weil die Kinder sind alle sehr klein gewesen und wenn du so beschäftigt bist mit deiner Familie und deinen Kindern, damals ist auch der Anfang von Apple und Computers und Entwicklung und Programmen. Und mitzuhalten ist, der Till konnte sitzen stundenlang und hat alles gelernt und konnte alles ganz easy und flott machen. Und ich habe immer so, warte mal, wie ist das mit Copy-Paste?
Das kenn ich,
und dann alles in Deutsch lesen. Und damals gab es keinen Google Translate. Man konnte nicht einfach ein Page kopieren auf Deutsch und pasten in Google Translate, dass man eine Ahnung hat, von was es ist. Dann musste ich dann in Mitte der Nacht wach bleiben bis Mitte der Nacht und dann einer Partner in Deutschland anrufen und sagen, okay, ich habe den E-Mail gelesen, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich verstanden haben. Und und dann habe ich, man hat auch immer so die Mail-Programms gehabt und konnte man auch direkt einladen und mein Mail-Programm wusste ich nicht, wie das geht. Da standen dann 6000 ungelesene E-Mails drauf, weil ich immer direkt in meinen Server gegangen bin und habe davon abgelesen, weil ich wusste nicht, wie ich das hinkriegt. Und jetzt so, du hast 6000 ungelesene E-Mails, was machst du denn den ganzen Tag? So, ich lese die doch.
Kotze wegwischen.
Oder so.
Genau.
Ja.
Ja. Man kann es nicht vorstellen, glaube ich, wie es ist, eine Mutter von kleinen Kindern zu sein.
Ich kann mir super vorstellen. Ich habe, als ich das erste Mal, ich glaube, es war auch das einzige Mal, mit kleinen Kindern, also ich glaube, die waren 3 und 1 und Cisa hat das erste Mal gesagt, ich würde mal gerne ein Wochenende mit meiner Mutter und meinen Geschwistern machen, kannst du mal auf die Kinder aufpassen? Juhu! Und ich weiß, ich war am Freitag um 7 im Bett mit den Kindern und am Samstag um 8 und ich war am Sonntag wirklich so
ja.
Und ja, seitdem durch. Weiß ich einfach, wie, was das ist und was das heißt. Und dieses, du nimmst ja auch jedes, ich glaube als Mutter noch viel mehr, aber jedes kleine Signal, was das Kind gibt, wenn das hustet, wenn das irgendwas hat, du bist immer persönlich, du hast der Schmerz, ja, trägt sich 1 zu 1 durch und das ist, das stelle ich mir, das mal 4, also nicht ein Kind, sondern 4, dann ein Mann, so wie du ihn hattest, der so viel beschäftigt war und monatelang auf dem Dreh und im, ja, Schnitt und nicht da das ist schon eine, das schaffst du eben auch gut, das zu beschreiben, also und daneben dann ein Unternehmen aufzubauen, schon eine
ich hatte das Glück, dass wir immer so ein Au-pair-Mädchen gehabt hatten, aber teilweise sind die Au-pairs, die sind sehr jung.
Die sind auch noch Kind, ne?
Ja, sind auch die Kinder, die schaffen mal so eine Wäsche zu machen oder.
Obwohl wir Glück hatten.
Abwischen oder sowas.
Wir hatten Au-pair-Jungs.
Ja.
Das war auch toll.
Ja, konnte ich schon glauben, dass es auch super funktioniert. Aber
es ist trotzdem wirklich ein,
ja,
großes Programm. Ist
ein junges, also du bist selber jung und dann hast du dann dazu eine junger Mensch auch von einem anderen Land, mit wem du denn auch responsible dafür sind. Und die Kinder, wenn die klein sind, du kannst gar nichts machen. Mhm. Den ganzen Tag lang. Du kannst nichts irgendwie, du musst immer aufpassen. Und eben mit einem Au-pair-Mädchen, wenn du 3 kleine Kinder hast oder 4 kleine Kinder hast, wahrscheinlich hat den Au-pair-Mädchen 2 und du hast 2, dann bist du immer noch sehr, ja.
Ja, ja. Wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung. Ihr habt euch ja dann irgendwann als Paar getrennt. Du bist wieder in die USA gegangen und heute bist du ja auch, glaube ich, so pendelst eigentlich zwischen beiden Kontinenten. Vielleicht erzählst du mal was dich heute am meisten beschäftigt. Ich weiß, dass du irgendwie im Bereich Einrichtung jetzt tätig bist. Erzähl mal vielleicht darüber noch.
Also am meisten beschäftigt im Sinn von Familie oder von, also von Familie ist es immer sehr schwer, weil meine Kinder größer sind. Die sind 24, 23, 22 und Emma ist 17. Und weg von den Eltern, Kindern zu sein, das fällt mir sehr, sehr schwer. Aber die haben sich entschieden, beim Till zu wohnen, als er von Berlin nach Hamburg gekommen sind. Und ich und Emma sind dann wir haben unser Familienhaus verkauft. Und dann sind ich und Emma in einer Wohnung in Eppendorf umgezogen. Aber das war für Emma ein bisschen zu viel Abwechslung. Sie ist gewohnt, in Natur zu sein und dann auf einmal im Innenstadt. Und ich glaube auch die Trennung zwischen, dass ihr
Geschwister, ne?
Geschwister dann auf einmal nicht mal alle, dass wir nicht alle mal zusammen sind, ist ein bisschen schwer für sie gewesen. Jetzt sind ich und Emma in Malibu, aber wir reisen sehr viel wieder nach Deutschland, um mit die großen Kinder zu sein. Geburtstag, Graduation, Christmas, Premieres, also wir sind ziemlich oft hier. Und es fällt mich immer noch schwer, getrennt von meinen älteren Kindern zu sein, muss ich sagen.
Mhm. Und,
obwohl die denn selbstständig sind.
Ja, die sind ja schon groß. Ne?
Ja, aber ich liebe das, Weihnachten hier zu sein. Ja. Und gestern Abend saßen die alle am Tisch zusammen, auch mit Freunden und haben Boardgames gespielt. Und das vermisse ich auch.
Ja, ja. Ja, das ist ein schöner Aspekt auch, den ich aus deinem Buch mitgenommen habe, dass du hast es ja beschrieben, dass deine Eltern früher nicht viel Geld hatten und du hast vorhin, wenn man nicht richtig hinhört, ja, wir hatten eine Skihütte, das klingt dann ja irgendwie nach, wow, die müssen ja richtig reich gewesen sein, aber das hat ja $10,000 gekostet, die war ganz klein.
Ja, die haben das gekauft für $10,000, kann sowas nicht vorstellen heutzutage.
Aber was du eben gesagt hast, dass deine Eltern auch dir vorgelebt haben, immer dieses Open Door, ne? Also ist das Haus immer offen, Freunde konnten immer mitkommen. Mhm. Du hast das im ersten Kapitel deines Buches, was ja eine ziemlich dramatische Beschreibung ist, weil du einen Waldbrand beschreibst, aber das ganze Haus voller Kinder und Freunde der Kinder ist. Also diese Familien, diese Familie plus Freunde als Lebensmodell. Das haben wir auch eigentlich genauso gemacht und finde ich auch toll. Und du bist aber auch beruflich weiter aktiv, ne? Du machst jetzt irgendwie was im Bereich Möbel, du hast jetzt ein Buch geschrieben.
Ja, ich liebe kaufen, ich liebe shoppen. Und dann musste ich irgendwie einen Weg finden, wie ich diese shoppen und auch gleich Geld verdienen, was auch nicht so doll geklappt hatte, ausgleichen können. Ich liebe Architektur, Kunst, Innenarchitektur und habe mich ein bisschen verliebt in dänisch Classic Design, also dänisch Design, Mid-Century Design.
Das ist auch deine Wurzel, ne? Skandinavisch. Deine Eltern kommen jeweils aus skandinavischen Linien.
Ja, meine Eltern sind, wenn ich ein bisschen nachdenke, dann das ist auch so, dass meine Mutter ziemlich viele Mid-Century Furniture und Stil, so diese dänische Norwegian Stil gehabt hatte. Und ich sammle besondere Stücke und kaufe die dann von Auktionshäusern und online am meisten und dann verkaufe ich das.
An ist auch Flohmärkte auch?
Ich bin nicht so ein Flohmarkt-Typ, weil die Sachen, was ich suche, sind nicht zu finden. Also okay. Das wäre ein großer Schatz, wenn man sowas findet am Flohmarkt. Aber zum Beispiel habe ich ein Vig Borgsen Sofa Set, der ist im Wert von 120.000. Also die sind besondere Stücke. Mhm. Die habe ich natürlich nicht dafür eingekauft, aber die Sinne an die Sache ist Einkauf günstig oder einen guten Preis und Verkauf.
Super.
Ja.
Und du hast einen Webshop, also auf dem du das dann verkaufst?
Ich verkaufe das an verschiedene Online-Portale, zum Beispiel First Dibs, Pomona, Cherish, da sind die verschiedenen Plattformen, wo Innenarchitekten und Sammler sowas gucken und suchen und das ist so ein bisschen gezielt. Und Autos.
Wir sind schon drüber die Stunde, aber ich könnte noch 2 Stunden weiterreden. Vielleicht machen wir eine Sache noch, die wir viele unserer Gäste fragen und bei dir liegt die Frage besonders offen, weil du 4 Kinder hast. Wenn du da auf dein Leben so zurückblickst, was du erlebt hast, was du gemacht hast, was gibst du deinen Kindern mit? Was ist für heute du hast in dem Buch auch, glaube ich, mal so ein bisschen dir selber Rat gegeben, wenn ich heute meiner 18-jährigen Dana was sagen würde, dann wäre es das und das. Was wäre das?
Ich würde sagen, dein Jugend ist sehr kurz, genieß das und tob ordentlich aus, würde ich sagen. Also man muss das wirklich, das Leben ist kurz und diese Zeiten zwischen, sage ich mal, 18 und 35, wo du ein bisschen mehr Freiheit hast, ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr ausgetobt, ein bisschen mehr wahrgenommen. Also ich kann das immer noch machen, aber ich glaube, die sind so the golden years. Und wenn du einen Partner aussuchst, würde ich sagen, überleg dich, dass das, wenn du Kinder hast, dass es dein Partner für Leben, eben wenn man getrennt ist, dass es immer trotzdem ist, das ein Mensch, der dann immer in deinem Leben zu tun haben würde. Also da muss man so ziemlich genau überlegen, wenn man heiratet und Kinder hat. Natürlich, wenn man jung ist, ich glaube, das ist auch in unserer
Natur so.
That when you're 25 or 26, dass man so jetzt für mich, das ist in sich drin. Yeah. Und das ist dann schwer zu vermeiden. It's 50-50 if you found the right partner. Mhm. Und was ich gelernt habe von meinen Therapy, was ich auch sehr interessant finde und was ich immer meine Kinder sagen, ist, wenn du in einer Beziehung bist, es geht nicht um was dein Partner für dich tun kann, sondern was du für deine Beziehung tun kannst. Und wenn du unzufrieden bist, dann kannst du den fragen, was du tun sollst, um das alles zu verbessern. Und weil du kannst einen Menschen nicht ändern. Und wenn du Glück hast, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Dann muss man einfach weiter.
Gibt es einen anderen Weg.
Ja, und dein Zufrieden liegt nicht an deinem Partner, dein Zufrieden liegt in sich selbst.
In dir.
Und das ist manchmal, was wir vergessen. Mhm. Also ich habe ein paar jüngere Freundinnen von meinen Kindern, die gerade Mini-Kreises sind. Und ich habe gesagt, du redest immer von, dass er das und diesem das nicht macht, mhm. aber eigentlich musst du überlegen, was du selbst besser machen kann. Mhm. Orientier sich nicht an, was du nicht ändern kannst, sondern an, was du selbst ändern kannst. Mhm. Und das ist nämlich nur sich selbst.
Mhm. Wow. Hast du noch was, Lisa?
Ich bin fein.
Dana, vielen lieben Dank, dass du so einen
Gerne,
Tag vor Heiligabend zu uns gekommen
bist. Gerne, viel Spaß gemacht.
Und mir hat das auch viel Spaß gemacht. Danke.
Mhm. Ja, ganz toll. Danke dir.